Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt, deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt, Herr, du kannst dies Wunder tun. Amen. Mit diesem Gebet von Jörg Swoboda begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem Bibelmutiger heute. Und ich freue mich, dass wir auf diese Weise Gemeinschaft haben unter dem Wort Gottes. Wenn man danach fragt, was für Vorstellungen Menschen von Gott haben, bekommt man sehr unterschiedliche Antworten. Natürlich, weil jeder anders aufgewachsen ist und weil die Vorstellung, die wir von Gott haben, selbstverständlich etwas damit zu tun hat, wie wir groß geworden sind und was uns geprägt hat, was uns in unserem Leben beschäftigt hat. Letztlich auch die ganze Frage, in was für einer Kultur und was für einer Gesellschaft wir leben, hat maximale Auswirkungen. Wenn zu der Zeit, als Martin Luther gelebt hat, vor über 500 Jahren, ihn die Frage bewegt hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, dann hat das natürlich auch mit seiner Zeit zu tun gehabt, das sogenannte dunkle Mittelalter mit unendlich hoher Säuglingssterblichkeit, Seuchen und schlimmsten Lebensvorstellungen und besonders auch mit einer Kirche, die aus der Not der Menschen möglichst viel Kapital geschlagen hat. Und sogar die durch Gnade geschenkten guten Gaben Gottes verkauft hat. Sowas prägt natürlich auch das Bild davon, wer Gott ist. Und so ist auch unsere Zeit, unsere westliche Kultur nicht frei davon, das Bild Gottes zu prägen mit dem, wie wir leben und wie wir aufgewachsen sind. Und das ist eine Wohlstandsgesellschaft. Es geht uns gut. Für die meisten Dinge ist wirklich in einer Art und Weise gesorgt, das ist atemberaubend, wenn man in andere Teile der Welt guckt. Und das prägt natürlich, sodass zu der Zeit Luthers die Frage war, wie bekommen wir einen Gott, der uns gnädig ist, so ist das Pendel heute auf einer ganz anderen Seite, nämlich überhaupt keine Vorstellung davon, dass Gott in irgendeiner Weise etwas gegen uns haben könnte. Es ist doch in Ordnung, wie wir leben. Wir sind nett zueinander, wir respektieren einander, wir sind tolerant, wir sind gegen Rassismus und wir wollen jedem Menschen die Menschenwürde geben und setzen uns dafür ein. Unsere Gesellschaft ist offen und frei, jeder so, wie er will. Natürlich prägt das auch das Bild Gottes. Und wenn man dann zum Beispiel danach fragt, wie überhaupt Glaube an Gott entsteht oder was diesen Glauben an Gott ausmacht, dann kommt man durchaus auch zu anderen Einschätzungen. Ich denke an eine Begebenheit, die Wilhelm Busch erzählt, ein bekannter Pfarrer aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, der sehr viel Beachtung fand, nicht nur auch durch die Bücher, die man bis heute sehr gerne liest und die viele Menschen zu einem mutmachenden Glauben an Jesus geführt haben. Er erzählt von einer Begebenheit, dass einmal ein Vater eines Mädchens zu ihm kam und sagte, ich möchte gerne, dass Sie einen schönen, mutmachenden Vers zur Konfirmation für meine Tochter heraussuchen. Und zwar natürlich aus dem Neuen Testament, nicht aus dem Alten Testament, den strafenden Gott, sondern aus dem Neuen Testament, den liebenden Gott. Das soll in dem Bibelvers sie ihr ganzes Leben begleiten. Und darum möchte ich gern, dass sie da einen so schönen Konfirmationsvers heraussuchen. Und dann fragte Pfarrer Busch und sagte, ach ja, also dann wäre Ihnen also so ein Wort wie, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das wäre doch ein schönes Wort. Ja, sagte der Vater, das wäre wirklich schön und angemessen. Und dann sagte Wilhelm Busch auch gleich noch weiter. Und dieses Wort, passt auf, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, das wäre kein so gutes Konfirmationswort. Nein, 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 das wäre kein gutes Konfirmationswort. Und dann sagte Wilhelm Busch weiter, ja, das erste Wort ist aus dem Alten Testament, also von dem schrecklichen, strafenden Gott. Dieses fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und das zweite Wort ist von dem liebenden Gott aus dem Neuen Testament. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Diese Aufteilung in Altes Testament und Neues Testament, der strafende Gott und der liebende Gott, lässt sich so überhaupt nicht durchführen, weil es ein Gott ist, der sich in der Bibel uns vorstellt. Und damit kommen wir eigentlich zu dem Teil, worum es geht. Unser Glaube an Gott bleibt ein selbstgemachter, selbstgesuchter oder sollte ich sagen selbst zusammengebastelter und sich angelesener Glaube, wenn es denn überhaupt ein Glaube ist, wenn wir bei uns selbst bleiben. Die Bibel spricht aber immer wieder davon, dass das, was den Glauben ausmacht, uns geschenkt werden muss. Es ist eine Offenbarung. Und Offenbarung meint, dass hier etwas enthüllt wird, dass etwas freigegeben wird, wie wenn man gespannt sitzt, vielleicht in einer Oper. Na, wer sitzt heute noch in einer Oper? Aber der ein oder andere kennt es vielleicht. Und dann hört man die wunderschöne Ouvertüre. Die Einführung, die musikalische Einführung in dieses große Bühnenwerk. Der Vorhang ist geschlossen. Aber dann, sobald die letzten Töne dieser Ouvertüre erklingen, geht der Vorhang auf und es wird etwas enthüllt. Man sieht das Bühnenbild und man wird mit hineingenommen in das, was jetzt vorgeführt wird. Und in gleicher Weise meint Enthüllung, oder meint Offenbarung, eben diesen Vorgang, dass etwas dem Blick freigegeben wird, was vorher verborgen war. Das ist Offenbarung. Oder bei einer Denkmalsenthüllung, ist das Kunst oder kann das weg? Das kommt dann manchmal dabei raus, wenn man dann sieht, was der Künstler da vorbereitet hat. Und vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass das vorher den Augen verborgen war und es hätte so bleiben sollen. Aber das Eigentliche ist, dass der Vorhang weggenommen wird, dass der Schleier weggenommen wird, dass man auf einmal klar sieht. Und das meint Offenbarung. Und der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist Offenbarung. Der Glaube an Jesus ist Offenbarung. Das Erkennen Gottes, das Erkennen seines Wesens ist ein Geschenk, es wird uns offenbart. Keiner kann es von sich aus machen. Und genau davon spricht der Apostel Paulus. Und ich lade ein, dass wir uns diesem Text aus dem Römerbrief jetzt zuwenden. Wir finden diese Worte im ersten Kapitel des Römerbriefes ab Vers 16. Der Apostel Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannt haben, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigem Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, so dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben in entwürdigende Gesinnung, was sich nicht geziemt, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Soweit Paulus im Römerbrief im ersten Kapitel. Welch ein Wort! Aber das Zentrum ist, dass es damit beginnt, dass hier etwas geoffenbart wird. Da wird ein Vorhang zur Seite gezogen. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen wird dieser Vorhang zur Seite gezogen, indem Gottes Freundlichkeit erscheint. Denn wenn von der Gerechtigkeit Gottes gesprochen wird, dann meint es das Handeln Gottes, das sich freundlich, gnädig zuwendet, um zu helfen. Gerechtigkeit ist das, was dem Leben ein Fundament gibt, eine Grundlage, dass es gelingen kann. Und diese Gerechtigkeit Gottes wird von Gott geoffenbart. Er erweist sich nämlich anders als das, was man über ihn sagt und über ihn denkt und vielleicht über die Jahrtausende von ihm gedacht hat, denn da war ein Lügner von Anfang an, der Widersacher Gottes, der Teufel, der diese Lügen in der Welt verbreitet hat, dass man dem Wort Gottes nicht vertrauen kann. Das war seine erste Lüge. Und dass man Gott gegenüber misstrauisch sein muss, dass er einem nicht das gönnt, was man zum Leben braucht. Das ist Lüge. Und darum wird die Gerechtigkeit, die Liebe Gottes offenbart, seine helfende Zuwendung. Und sie wird geoffenbart durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. In ihm wird das geoffenbart, dass Gott zugewandt ist, dass er hilft, dass er eine Lebensgrundlage schafft, dass er das Fundament des Lebens erneuert und damit zurückführt in die ursprüngliche Berufung Gottes. Diese Gerechtigkeit Gottes wird geoffenbart und sie ist jedem Menschen zugänglich durch den schlichten Akt der Anerkennung, des Vertrauens. Ich vertraue auf das Wort Gottes, ich vertraue darauf, dass Gott sagt, wenn du Jesus vertraust, bist du gerecht. Wenn du Jesus vertraust, hast du meine Anerkennung und ich versetze dich zurück in das Leben, das ich ursprünglich für dich gedacht hat. Die Gerechtigkeit Gottes, diese helfende, liebevolle Zuwendung Gottes wird darin geoffenbart, dass Jesus Christus gekommen ist und dass Menschen, die Jesus vertrauen, diese neue Lebensgrundlage von Gott, versöhntes Verhältnis zu Gott empfangen. Aus dem Glauben zum Glauben. Es wird geoffenbart, dass das Vertrauen auf Jesus eben diese Lebensgrundlage ist. Der Gerechte, also der, der vor Gott Anerkennung findet, erlebt aus dem Vertrauen zu Gott und daraus, dass er sich auf das Wort Gottes verlässt. Aber es wird auch noch eine zweite Dimension der Offenbarung aufgezeigt. Auch etwas anderes ist geoffenbart. Und dieses andere, was hier geoffenbart ist, das ist Gottes Zorn. Gottes Zorn vom Himmel her wird geoffenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Aber Moment, ist das nicht das, was eben im ersten Teil der Bibel im Vordergrund steht? Der richtende Gott, der strafende Gott, der Gott, der eben sagt, so geht es nicht. Das ist doch in Jesus und durch Jesus, wo die Gerechtigkeit Gottes in Jesus geoffenbart ist, etwas ganz anderes. Nein, der Apostel Paulus schreibt ja gerade deshalb davon, dass auch das ein Hinwegnehmen, eine Enthüllung, eine Freigebung des Blickes in diese Welt hinein bedeutet, dass Gott seinen Zorn offenbart. Was ist sein Zorn? Die Propheten aus dem Ersten Testament konnten durchaus davon sprechen und es auf den Punkt bringen, etwa ist denn ein Unrecht oder ein Unglück in der Stadt, das Gott nicht bewirkt? Boah, ey, das ist wirklich heftig. Gott tut etwas, was dem Menschen schadet? Oder in einer anderen Weise, dass zum Ausdruck gebracht wird, dass Gott eben sowohl das Heil als auch das Unheil geschaffen hat? Jawohl, davon spricht der Prophet Jesaja, dass Gott es ist, der sowohl das eine als auch das andere bewirkt. Oder wir können besser davon sprechen, dass er es zulässt. Und Paulus schreibt im zweiten Kapitel des Römerbriefes davon, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr ruft, zur Umkehr leitet? Es ist das Reden Gottes, das hier offenbar wird. Und zwar in folgender Weise. In unserem Text aus dem ersten Kapitel, den wir eben gehört haben, werden genau diese Folgen beschrieben von dem, was sich ausdrückt, wenn Gottes Zorn offenbart wird. Nämlich in der Weise, dass die Ungerechtigkeit der Menschen natürlich ihren Lauf nimmt. Oft wird gefragt, warum lässt Gott das zu? Aber Gott ist nicht der Mörder. Gott ist auch kein Dieb. Und auch das andere, Gott ist kein Terrorist. Das machen Menschen. Die Kriege macht Gott nicht. Das machen Menschen. Aber der Zorn Gottes zeigt sich darin, dass er die Entscheidung des Menschen respektiert. Er erkennt an, wofür sich der Mensch entscheidet. Das war von Anbeginn der Schöpfung so. Als Adam und Eva sich für die verbotene Frucht entschieden haben, da hat Gott ihre Entscheidung anerkannt. Sein tiefster Herzenswunsch ist, dass für das, was er geschaffen hat, für die Menschen, diesen fantastischen, wunderbaren Lebensraum, dass er dafür Anerkennung bekommt, dass die Menschen ihn lieben. Aber Liebe kann man nicht befehlen. Liebe kann nur eine freie Entscheidung, eine Hingabe sein, in dem Erkennen der Güte Gottes, die Hinwendung des Menschen, die anerkennt, ja, du bist gut. Daraus erfließt Liebe. Liebe ist also das freie Entscheiden eines Menschen, der Ja sagt zu dem, was Gott schenkt. Das ist sein Herzenswunsch. Aber als die Menschen sich entschieden, dem Wort nicht zu vertrauen und auch dem Wesen Gottes nicht mehr zu vertrauen, das sie doch kennengelernt haben und vor Augen hatten, Tag für Tag, da hat Gott diese Entscheidung respektiert. Und aus dieser ersten Entscheidung, sich für das Verbotene zu entscheiden, erwächst der erste Mord und all die anderen bösen Dinge, die letztlich zeigen, was im Herzen der Menschen ist, die sich gegen die Liebe Gottes entschieden haben. Da, wo die Liebe Gottes nicht mehr regiert, da werden Menschen eben selbst liebend. Und da geht es nur noch um sich selbst. Und in dieser Weise gibt Gott die Menschen ihrem eigenen Tun und ihrem eigenen Denken, ihren eigenen Gesetzen und Gesetzlichkeiten, die sie sich schaffen, dahin. Aber diese menschlichen Gesetze, die sie sich auferlegen, sind eben Gesetze, die schon unter einem entsprechenden Vorbehalt geschaffen werden. Nämlich unter dem Vorbehalt, dass der Mensch das höchste Maß aller Dinge ist. Das nennt man Humanismus. Der Mensch als das äußerste Maß aller Dinge. Der Mensch entscheidet, was für ihn gut ist. Und die Bibel sagt, dass der Zorn Gottes darin geoffenbart ist, dass Gott dahin gibt. Er überlässt die Menschen ihrem eigenen Entschluss, ihrem eigenen Willen. Die ursprüngliche Bestimmung des Menschen ist, dass sie Gott anerkennen, dass sie ihm danken für die Schöpfung, für die faszinierenden Lebensräume, die Gott ihnen geschaffen und gegeben hat und in ihre Verantwortung gestellt hat, die sie selbst gestalten können. Aber die Menschen verweigern diese Anerkennung. Das wird hier als die Ursünde beschrieben, dass sie, obwohl sie Gott in seiner Schöpfung und in seinem Wesen aus seinen Werken heraus erkennen können, auch mit all ihrem Nachdenken und Nachsinnen, doch immer wieder danach suchen und danach trachten, wie können sie das ausklinken? Und eben Gott nicht die Ehre geben, das einfache Danke Gott gegenüber entfällt. Und da, wo die Dankbarkeit dem Schöpfer gegenüber fehlt, da wird es auf einmal zu einem in sich selbst verkrümmten Weg des Menschen, der nur noch auf sich selbst bezogen ist. Und das wird hier beschrieben mit einem dreifachen Dahingeben. Darum hat sie Gott dahingegeben, in die Begierden ihres Herzens. Also zunächst ist diese Dahingabe etwas, was die innere Einstellung des Menschen meint, dass er auf sich selbst bezogen bleibt und letztlich nur noch sich selbst sehen kann. Ein Rabbiner hat das mal in einem Gespräch vor Augen gestellt. Er wurde gefragt, was denn der Unterschied ist, worauf es ankommt. Und dann sagte er, guck doch einmal durch dieses Fenster. Und dann schaute der Schüler durch das Fenster und der Rabbi fragte, was siehst du? Und da sie auf eine belebte Straße schauten, sagte er, ich sehe viele Leute. Ja, sagte der Rabbi. Und dann machte er Folgendes. Er nahm einfach etwas Silberfolie und tat das hinter diese Fensterscheibe und sagte, jetzt schau noch einmal durch dieses Fenster. Und auf einmal sah man nur noch sich selbst. Der Schüler sah nur noch sich selbst. Also wenn man das gleiche Element, eine Fensterscheibe nimmt und ein bisschen Silber dahinter macht, dann sieht man auf einmal nur noch sich selbst. Interessant, dass Paulus das auch beschreibt, dass das Größte oder das Schlimmste, was Menschen befallen kann, die Geldliebe ist. Und dass sie der Ursprung allen Bösen ist. Das heißt, da wo es auf einmal nur noch um das Silber geht und um den Besitz, um das Materielle, da sieht der Mensch nur noch sich selbst. Gott hat sie also dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Das heißt, die Einstellung des Menschen ist auf einmal auf sich selbst verkrümmt. Er sieht nur noch sich selbst. Aus diesem, dass er nur noch sich selbst sieht, erwachsen Wünsche, dass eben alles möglich ist und man nur noch so leben will, wie man sich das selbst am besten vorstellen kann. Und dann eben auch ein Ausdruck davon, der hier beschrieben wird, dahingehend, dass der Mensch das kostbarste Geschenk, das Gott ihm gemacht hat, nämlich seine Sexualität, das auf den anderen, auf das andere Geschlecht bezogen sein, auf einmal auch in sich verkrümmt. Und der Mensch nur noch auf sich selbst bezogen ist und es eine fast selbstverständliche Ausformung ist, dass Männer auf Männer bezogen sind und Frauen auf Frauen bezogen sind, dass sie mit der Unterschiedlichkeit und der Ergänzung, die sie miteinander haben, als Mann und Frau, auf einmal, dass das ausgeklingt wird und vielleicht sogar als Konkurrenz erlebt wird. Das Problem haben Männer und Frauen seit Jahrtausenden. Gott hat sie dahingegeben, auch diesem Auswüchsen ihrer Selbstbezogenheit. Und dann wird noch von einer dritten Weise gesprochen, dass Gott sie dahingegeben hat, nämlich in der Sehnsucht auch etwas Größeres und Höheres zu verehren, hat Gott sie dahingegeben, dass sie sich ihre Vorstellung von dem, was größer und höher ist, also was Gott ist, dass sie sich diese Vorstellung selbst machen und dass sie das anbeten. Und in dieser Weise ist sozusagen vorgegeben, dass aus dem Ersinnen ihres Herzens auch ihre Lebensumstände erwachsen und dass das die Grundlage von dem ist, was dann sozusagen in der menschlichen Gemeinschaft, in der menschlichen Gesellschaft mehr oder weniger an der Tagesordnung ist. Das wird mit einem ziemlich ausführlichen Katalog von bösen Taten und von Untaten, mit denen wir eigentlich alle nichts zu tun haben wollen, dann beschrieben. Aber das Interessante ist, dass die Menschen das nicht nur machen, sondern dass sie auch die noch dafür bewundern, die das am besten irgendwie praktizieren können. Sie tun es nicht nur selbst, sondern sie haben auch noch Gefallen daran. Sie klatschen auch Beifall denen, die sich genauso verhalten. Das wird mit einem dreifachen Begriff beschrieben. Dieser dreifache Begriff der Dahingabe. Gott hat sie dahingegeben. Das heißt, Gott hat sie sich selbst überlassen. Und das Gericht Gottes, die Offenbarung seines Zornes, besteht darin, dass er dem Menschen das tun lässt, was der Mensch will. Das ist an sich schon Vorhölle. Dass der Mensch nämlich seine Liebesfähigkeit, die sehr begrenzt ist, auf einmal für das Maß aller Dinge hält und auf einmal merkt, dass er darin so auf sich selbst bezogen ist, dass er gar nicht aus diesem Hamsterrad seines Lebens herauskommt. Der Zorn Gottes wird dahin offenbart, dass Gott den Menschen dahin gibt. Wenn das die Botschaft bliebe, wäre es schrecklich. Dann gäbe es tatsächlich keinen Ausweg. Aber nun wissen wir, dass es in diesem Text um eine zweifache Offenbarung geht. Es geht um die Offenbarung des Zornes Gottes, also die Rolltreppe abwärts. Aber es geht auch darum, dass die Gerechtigkeit Gottes offenbart wird. Und die wird in Jesus Christus geoffenbart. Und darum möchte ich einen Text aus dem Johannesevangelium, einen sehr bekannten Text, dem entgegenstellen. Wir haben im Römerbrief die dreifache Dahingabe des Menschen an seine eigene Gesinnung und die entsprechend folgenden Taten. Und im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16 heißt es: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und damit sind wir bei der Offenbarung, bei der Enthüllung, dem Wegnehmen dessen, was den freien Blick bedrängt und unmöglich macht. Die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes geschieht durch Jesus. Der Sohn Gottes kommt in diese Welt. Er nimmt das Urteil dieses Zornes Gottes auf sich, stirbt am Kreuz und wird damit zu der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, dass Gott seine Hilfsbereitschaft zeigt und jedem, der die Dahingabe des Sohnes für sich annimmt, dem entgegenstellt, dass der Mensch seinem eigenen Willen und seinem eigenen Weg dahingegeben ist und damit letztlich das Leben verfehlt. Der dreifachen Dahingabe des Menschen an seinem Weg folgt die eine Dahingabe des Sohnes. Und damit sind wir bei dem Thema von letzter Woche, wo wir uns mit dem ersten Buch Mose, Kapitel 22 und dem Sohn Abrahams beschäftigt haben. Abraham musste seinen Sohn letztlich nicht opfern. Aber in dieser Erfahrung zeigt sich, dass Gott bereit gewesen ist, einen Schritt weiterzugehen, nämlich seinen Sohn zu opfern und als Opfergabe hinzugeben, dahin zu geben, damit die Welt von dem Zorn Gottes erlöst wird. Wer nicht an Jesus glaubt, so heißt es auch im Johannesevangelium, der bleibt unter dem Zorn Gottes. Aber wer Jesus vertraut, dem rechnet Gott die Gerechtigkeit seines Sohnes an. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, nämlich in Jesus, die Anerkennung finden, die vor Gott gilt. Durch Jesus kommt uns die ganze Hilfsbereitschaft Gottes entgegen und in der Dahingabe seines Sohnes Jesus bietet Gott dir und mir die Versöhnung an. Und diese Versöhnung zeigt sich darin, dass es eine Einladung zum Vertrauen ist. Wer auf Jesus vertraut, der kommt aus dieser unmittelbaren Zorn Gottes, aus dieser Welt, die dem eigenen menschlichen Willen dahingegeben ist, heraus. Wer hier dem Sohn vertraut, so schreibt es Jochen Klepper in einem Weihnachtslied, der kommt dort aus dem Gericht. Also der Glaube an Jesus befreit, der Glaube an Jesus rettet. Und das ist die Gerechtigkeit, die geoffenbart wird. Und damit sind wir bei den Schritten auf das Kreuz und auf die Erlösung zu der uns eben die Passionszeit, in der wir uns jetzt befinden, einlädt. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du diesen unendlich weiten Schritt zu uns getan hast, dass du aus der Herrlichkeit Gottes zu uns gekommen bist, um uns zu versöhnen mit dem ewigen Vater. Wir danken dir, dass in dir die Gerechtigkeit, die Hilfsbereitschaft Gottes geoffenbart ist. Und wir vertrauen deinem Wort. Wir vertrauen dir, wir vertrauen uns dir mit unserem Leben an. Das ist die Antwort, die wir geben können auf dieses unendlich große Angebot, dass du uns die Liebe Gottes geoffenbart hast. Wir danken dir dafür. Amen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch von Herzen Gottes Segen. Bis zum nächsten Bibelmutiger in der nächsten Woche. Seid gesegnet und bleibt behütet. Herzlichst euer Bernd Niemeyer.